Bosses Bundesliga Blog. Die Saison ist zu Ende, weitestgehend, es stehen noch die Relegationsspiele an. Heute die erste Folge nach Ende der regulären Saison und das heißt natürlich Saisonrückblick mit einem ganz besonderen Gast. Herzlich willkommen, liebe Fußballfreunde, zur neuen Folge von Bosses Bundesliga-Blog. Ich habe natürlich auch die Entscheidungen verfolgt, wer ist abgestiegen, wer ist aufgestiegen, wer ist drin geblieben. Und dann habe ich noch überlegt, Mensch, wie kannst du eigentlich einen Gast finden, der mit ganz vielen Vereinen an diesem letzten Spieltag gezittert, gefiebert, getrauert, aber auch gefeiert hat. Und mir ist der Bernd Nerik eingefallen. Der ist aktuell Kaderplaner beim 1. FC Magdeburg, hat da also den Klassenerhalt geschafft. Dann ist er mit dem FC St. Pauli verbunden, hat deutlich über 100 Spiele für die St. Paulianer bestritten. Da ist es dann so, dass seine St. Paulianer abgestiegen sind. Da ist er traurig. Mit der Spielvereinigung Grotte Fürth, aufgestiegen in die Bundesliga, hat in der Bundesliga für die Fürther gespielt. Die stehen in der Relegation und die wissen noch gar nichts. Also da habe ich gedacht, Mensch, der Bernd Nerik ist genau der richtige Mann. Der kann zu allen drei Vereinen was sagen und vor allen Dingen zu allen drei Situationen. Aber in allererster Linie ist er Kaderplaner vom 1. FC Magdeburg. Und das war natürlich für ihn das Wichtige. Seine Magdeburger haben den Klassenerhalt geschafft in der zweiten Bundesliga. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und mit ihm spreche ich natürlich überwiegend über die Situation bei den Ostdeutschen. Wie sah es aus vor dem Spiel, nach dem Spiel? Wie ist gefeiert worden? Und wie sieht es dann aus für ihn als Kaderplaner, den neuen Kader zusammenzustellen für die kommende Saison, damit das ein bisschen relaxter wird und man nicht wieder bis zum letzten Spieltag zittern muss. Also Bernd Nerik, deutscher Meister auch geworden mit dem VfB Stuttgart, will ich nicht vergessen, diesen Titel hat er auch noch geholt. Also ein überragender Fußballer gewesen und ein ganz, ganz toller Gesprächspartner, das werdet ihr jetzt hören in der neuen Folge meines Podcasts Bosses Bundesliga-Blog. Bosses, Bosse, wer ist denn das überhaupt? Wer mich nicht kennt, ich bin Ralf Bosse, seit 34 Jahren Fußballkommentator für Fernsehen, Radio und Streaming, habe über 2000 Topspiele aus dem In- und Ausland für diese drei Medienplattformen kommentieren dürfen, Podcaster seit vielen Jahren mit Bosses Bundesliga-Blog. Im letzten Jahr gab es erfreulicherweise rund 100.000 Unique-User, vielen Dank dafür. Auf allen sozialen Plattformen vertreten, heißt Facebook, LinkedIn, X und Instagram. Es gibt die Homepage ralfbosse.de mit dem Kontaktformular. Gerne mal reinschauen, ausfüllen, abschicken. Dann unterhalten wir uns über Fußball. Es gibt immer donnerstags eine neue Folge von Bosses Bundesliga-Blog auf den Podcast-Plattformen dieser Welt. Gerne abonnieren, das kostet nichts. Dann verpasst ihr nichts. Und jetzt rein in das Gespräch mit Bernd Nerik. Kaderplaner vom 1. FC Magdeburg, das ist der große Anteil in diesem Gespräch, aber natürlich seine St. Paulianer abgestiegen, seine Fürther in der Relegation, also gleich drei Vereine auf einmal, wer kann dazu schon Nein sagen? Gott sei Dank, Bernd Nerik hat nicht Nein gesagt, sondern hatte Zeit für das Gespräch mit mir hier in Bosses Bundesliga-Blog. Es sind die Entscheidungen gefallen in der Bundesliga, in der zweiten Bundesliga. Wer absteigt, wer aufsteigt, wer drin bleibt vor allen Dingen. Und ihn wird es freuen, dass sie drin geblieben sind. Bernd Nerik, Kaderplaner vom 1. FC Magdeburg und auch Legende vom FC St. Pauli. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, das eine Auge wird wahrscheinlich jubeln und feiern, das andere ein bisschen tränenreich auf den Abstieg der St. Paulianer gucken. Was ist für dich im Moment das wichtigere oder schlimmere Erlebnis, was du gestern hattest oder eben beim FC St. Pauli am Samstag?
Also schlimm, ja, wenn man es so sagen kann, ist es natürlich extrem schade. Zum einen, dass St. Pauli abgestiegen ist. Das hat aber definitiv seine Gründe. Und am Ende des Jahres, wie man immer so schön sagt, lügt die Tabelle auch nicht. Dementsprechend, ja, weint da ein Auge, weil man natürlich nach all den Jahren eine Beziehung nach wie vor hin hat. Aber Fakt ist, dass das Wichtigere jetzt ist meine derzeitige Tätigkeit und dementsprechend ist da die Freude bei mir, bei allen im Verein, die mitarbeiten und natürlich auch bei den Fans extrem groß, dass wir die doch schwierige Saison dann im Endeffekt positiv beenden konnten und dass wir uns da aus dem Schlamassel rausgearbeitet haben und ja und uns am Ende belohnt haben mit dem Klassenerhalt. Und das ist ja wichtig für die zukünftige Planung, für die Ausrichtung, und dementsprechend ist ja die Freude dann doch größer über den Ligaverbleib von Magdeburg als, ja, sage ich jetzt mal, das Thema, das in St. Pauli passiert ist.
Ich bin noch überrascht, Bernd. Wir sprechen einen Tag nach dem Klassenerhalt vom 1. FC Magdeburg. Riesige Feier sicherlich. Alle sind halt froh, dass es geklappt hat. Du hörst dich stimmlich sehr gut an. Du bist gerade im Auto unterwegs, dass ich dich da erreichen darf. Also du darfst auch schon wieder fahren. Hast du da gar nicht großartig mitgefeiert, beziehungsweise alkoholfrei dann gefeiert?
Alkoholfrei nicht. Man hat sich natürlich schon das eine oder andere Bierchen gegönnt, aber Fakt ist, ich würde es mal so beschreiben, ich war felsenfest davon überzeugt, dass das auch so kommt, wie es jetzt letztendlich gekommen ist, dass wir die Klasse halten. Und dementsprechend, ja, hat man sich gefreut, ich habe mich auch gefreut, aber wie gesagt, die Arbeit, die geht jetzt so richtig los, dass wir gut arbeiten, dass wir gute Entscheidungen treffen, alle zusammen, damit wir auch nächstes Jahr nicht nochmal so eine Saison erleben müssen, wie wir sie dieses Jahr hatten. Und dementsprechend, wenn man weiß, man hat Termine und man hat Gespräche und muss arbeiten, dann muss man auch so professionell sein oder sich mal dann am Ende zusammenzureißen, um ja, dem Wesentlichen dann wieder entgegenzugehen. Und das ist halt die Arbeit und die Kaderplanung und die Gespräche führen.
Das spricht für dich, dass du diesen Job sehr ernst nimmst. Er fängt jetzt an, einen Tag, nachdem ihr nun Planungssicherheit habt. Lass uns doch noch mal in deinen Kopf gucken. Gestern Abpfiff und du, ja, was machst du? Atmest du durch oder der erste Gedanke, oh gut, ich habe schon vieles angeplant oder angebahnt, das war klar, diese Spieler kommen, wenn wir drin bleiben, das haben wir jetzt, also kommen die. Was war so der allererste Gedanke bei dir?
Ja, natürlich Erleichterung, dass man jetzt die absolute Planungssicherheit hat und dass man nicht wie die letzten Wochen ja in drei oder vier Richtungen planen muss, ne? Es ist ja abhängig von der ersten Mannschaft, was passiert dort, hängen ja viele andere Themen mit dran. Da hängt die U23 mit dran, steigt sie vielleicht dann zwangsweise ab in die Oberliga. Das hat wiederum Auswirkungen aufs NLZ, auf die Talente und, und. Und dementsprechend ist es jetzt natürlich umso schöner, dass wir die Klarheit haben und dass wir im Endeffekt jetzt wirklich zielgerichtet an die potenziellen neuen Spieler rangehen können. Für die erste Mannschaft, aber auch natürlich für die U23, dass wir dort wieder eine gute, schlagkräftige, junge Truppe aufstellen, die Potenziale haben, sich zu entwickeln und vielleicht dann in Zukunft auch mal in der ersten Mannschaft dann auch zu performen. Und das sind im Endeffekt die Ziele. Und dementsprechend, ja, sind wir da froh, dass wir jetzt eine ganz klare Richtung haben und dass wir dann unsere Vorarbeit die nächsten Wochen auch finalisieren können mit den potenziellen neuen Spielern.
Das, was du gerade sagst, dass so ein Abstieg der ersten Mannschaft, der Lizenzmannschaft durch den Verein sich zieht, betrifft Fortuna Düsseldorf. Die sind jetzt doch überraschend abgestiegen. Die U23 muss deswegen die Regionalliga verlassen und der SCW in Brück bleibt auf einmal drin, der da überhaupt nicht mehr mitgerechnet hat. Und es geht so weit runter, dass in der Bezirksliga, das muss man sich mal vorstellen, ein Zweitligist steigt ab und in der Bezirksliga wird auf einmal eine Aufstiegsrunde gespielt, um das frei gewordene Loch wieder zu füllen. Also das hat immense Folgen auch für andere Vereine, weil einer absteigt, gibt es eine Riesenwelle. Das hat man manchmal gar nicht so auf dem Schirm, aber du sagst zu Recht, da hängt noch eine ganze, ganze Menge mehr dran. Sicherlich auch für die Stadt Magdeburg, für die Fans Magdeburg. Der Europapokalsieger bleibt zweitklassig. Klar, gerne mal auch in die erste Liga reinzukommen, aber die Zweitklassigkeit gehalten zu haben, was bedeutet das für Stadt, für Fans, für das gesamte Umfeld?
Ja, das ist natürlich extrem wichtig für das ganze Umfeld, für die Stadt, für den Verein an sich. Ich meine, wenn man kurzfristig nur sieht, die planungstechnischen Themen, ne? Man hat deutlich mehr TV-Einnahmen in der zweiten Liga. Man hat ja dadurch natürlich eine bessere Plattform auch fürs Sponsoring. Man hat mehr Möglichkeiten, so wie es ja jetzt auch passiert, die Infrastruktur auszubauen, die ganzen Begebenheiten um den Verein herum mit Trainingscampus, mit Plätzen bauen. Das ist natürlich deutlich einfacher, wenn man in der zweiten Liga bleibt und dementsprechend finanziell auf einer anderen Ebene ist als bei einem möglichen Abstieg. Für die Stadt an sich, für die Umgebung ist auch klar, dass dann doch die Gästefans in der zweiten Liga in deutlichen größeren Massen kommen als jetzt vielleicht in der dritten Liga, was wiederum bedeutet für die Wirtschaft, für die Unterkünfte, Hotellerie, Gasthäuser und, dass das natürlich auch ein Vorteil ist. Und man hat natürlich eine ganz andere Plattform in der zweiten Liga, wenn man, sage ich mal, auch übers Fernsehen im Mittelpunkt steht. Und von dem her, ja, ist das sportliche Erreichen immer noch ein kleiner Teil, aber auch da hängt viel, viel hinten dran. Und in dem Sinne sind wir da auch froh, dass wir da jetzt ja, den Schritt geschafft haben und ein wenig entspannter in die Zukunft planen können, nicht nur was die Mannschaft angeht, sondern auch drumherum, was die Infrastruktur und andere Themen angeht.
Infrastruktur ist ein gutes Thema. Die SV Elversberg hat nicht mehr einen Bahnhof. Also wo die Gästefans dann ankommen, wie die rüberkommen, weiß auch noch kein Mensch. Klar, Schienenersatzverkehr heißt es dann immer so schön. Gab es denn aus deiner Sicht, ich meine, du bist jetzt seit April beim ersten FC Magdeburg als Kaderplaner, aber trotzdem wirst du den Verein natürlich auch schon vorher verfolgt haben. Gab es da irgendwie einen Punkt, wo du sagst, also wenn wir den damals verkackt hätten, dann würden wir heute nicht über zweite Bundesliga reden. Irgend so ein Punkt, wo du sagst, da haben wir eine richtige Entscheidung getroffen und deswegen haben wir es doch noch geschafft?
Ja, da kann ich natürlich jetzt nicht viel zu sagen, weil ich jetzt kurz da bin. Natürlich habe ich es verfolgt. Man muss sagen, auch wenn diese Saison nicht gut verlief, sind doch viele, viele Themen passiert, wo die Offiziellen und die Entscheidungsträger des Vereins eine sehr, sehr gute Arbeit geleistet haben. Ich meine, das ist die U23, die dann aufgestiegen ist in die Regionalliga letztes Jahr, eine super Saison gespielt hat. Das Nachwuchsleistungszentrum, wie das aufgebaut wurde und wie das entwickelt wurde, ist sehr, sehr gut. Genauso die Entscheidung, die Infrastruktur mit dem neuen Trainingscampus jetzt zu planen und zu bauen, ist eine Investition in die Zukunft so. Und wenn das Gebäude erstmal steht, dann muss man ganz ehrlich sagen, dann hat das auch nichts mit der zweiten Liga zu tun, weil das ist ein Niveau, das wirklich bundesligatauglich ist. Und von dem her hat der Verein sich stetig entwickelt, hat sehr, sehr gute strategische Entscheidungen getroffen und auch ja, Jungs verpflichtet in der ersten Mannschaft, die durchaus eine sehr, sehr hohe Qualität haben. Ne? Jetzt Barış Atik, absolute Legende, Sukowski vorne im Sturm. Das hätte, glaube ich, niemand vor der Saison so erwartet, dass er so einschlägt und so performt. Also es gibt viele, viele Jungs, ohne da jetzt wirklich einen rausheben zu wollen. Die zwei waren jetzt so beispielsweise genannt. Das ist schon gute Arbeit geleistet worden. Und von dem her, ja, wollen wir da weitermachen, wollen genau solche Entscheidungen zukünftig treffen, damit es mit dem Verein weiterhin nach oben geht. Und das ist unser Ziel und das wollen wir verfolgen.
Dank Petrik Sander, da sagen ja sehr, sehr viele, als der gekommen ist, ist es auf jeden Fall besser geworden. Hat der gefeiert? Hat der gelacht? Man sieht ihn ja nie lachen. Der ist ja ein Ausbund von Körperkontrolle. Das ist ja null Emotion. Ist der denn jetzt mal gestern so ein bisschen ausgetickt?
Ja, natürlich. Also es fällt ja jedem Einzelnen, der in dem Konstrukt mitarbeitet,
der da täglich viel Energie investiert, Zeit verbringt. Dann natürlich mit Petzander, mit Ibo und dem ganzen Trainerteam, die dann in einer sehr, sehr prekären Situation eingestiegen sind, die Verantwortung übernommen haben und da wirklich über Monate hinweg daran gearbeitet haben, dass wir jetzt heute einen Zweitligist nennen können. Da fällt natürlich extrem viel ab, extrem viel Last fällt da auch ab und am Ende dann ist es einfach auch eine Zufriedenheit und eine Bestätigung für jeden Einzelnen selbst, dass der Invest, den er gebracht hat, auch wirklich Früchte getragen hat. Und dann ist ja auch klar, dass auch da eine Last abfällt, die R Freude riesengroß ist. Und ja, da kann man dann im Endeffekt auch mal breit grinsen und das ein oder andere Getränk dann zu sich nehmen. Um dann letztendlich den Urlaub genießen zu können und sich vorzubereiten auf die neue Aufgabe, die dann bevorsteht. Aber das ist Zukunftssache. Jetzt bedeutet es einfach mal genießen, den Erfolg, den Klassenerhalt ein Stück weit feiern und dann zu gegebener Zeit kommt der Fokus dann auch schnell wieder zurück bei den Jungs auf die neue Aufgabe.
Der Urlaub ist für dich nix. Jetzt fängt richtig an, das Arbeiten. Seit April bist du da, haben wir schon gesagt. Hat der Trainer so eine Bestellliste bei dir eingereicht? Also die Position hätte ich gerne. Seh mal zu, dass es klappt. Oder wie gehst du jetzt diese Aufgabe an, diesen Kader zusammenzustellen, der ja gerne wieder den Klassenerhalt schaffen soll?
Naja, erstmal ist es ja keine One-Man-Show. Also klar bin ich Kaderplaner, aber das ist ja immer ein ganz, ganz enger Austausch in den Gremien. Da gehört der Per Jeckel als Sportdirektor natürlich dazu, der das letzte Wort auch hat. Aber das sind auch die Gespräche, der Austausch mit dem Trainerteam natürlich ganz wichtig, dass wir genau definieren, okay, welche Spielertypen, welche Charaktere brauchen wir für die einzelnen Positionen. Und dann gibt's viele, viele Spieler, die wir diskutieren, die wir scouten, die wir bewerten für uns. Und die besprechen wir dann natürlich in dem Kreise auch und legen uns dann natürlich auf Kandidaten fest, dementsprechend auch auf mehrere Kandidaten, die auf einer Position in Frage kommen. Und dann ist es einfach ein Abwägungsprozess. Wer passt zu uns, wer passt finanziell ins Budget und dann gehen wir die Themen an, ne? Und dann sprechen wir über fußballerische Qualitäten, über charakterliche Qualitäten, über strategische Themen. Wie richten wir den Kader aus? Wie groß soll der Kader sein? Wie besetzen wir die Positionen doppelt, dreifach? Welche Altersstruktur wollen wir? Also, das sind alles solche Diskussionen, die wir mit einbringen in die Planung und wo wir dann in den Gremien mit Trainerteam, mit Per, mit mir, dann einfach auch und die Scouts auch hinten dran, wo wir die Themen diskutieren und gucken, wer passt zu unseren Vorstellungen, wie wir es haben wollen. So, und daraus resultieren dann irgendwann die Entscheidungen und dann hoffen wir, dass die Jungs, das dann auch am Ende des Tages mit Leben füllen auf dem Platz.
Soweit immer die Theorie. Man ist sich sicher, der
Ganz genau.
Spieler, das Konzept, der Kader, das funktioniert. Und dann merkst du so, wenn der 1. September kommt und die Transferliste schließt, oh, müssen wir doch noch was tun? Funktioniert das nicht? Was ist mit dem? Wieso klappt das noch nicht? Ja, das ist Theorie und Praxis. Und dann, ja, sind wir Journalisten wieder da und kommen mit der Frage, wieso funktioniert es nicht? War doch klar. Ja, von außen kann man es immer leicht bewerten, warum es nicht funktioniert. Bei deinem anderen Verein, Bernd Nerik, Legende des FC St. Pauli, hat es nicht funktioniert. Alles das, was wir gerade positiv über Magdeburg gesprochen haben, übrigens zwischengeschoben, liebe Fußballfreunde, Magdeburg, nicht Magdeburg. Das haben wir Wessis immer ganz gerne drauf, Magdeburg. Wann hast du es gelernt, dass es Magdeburg heißt mit einem kurzen A?
Na, ich bin ja gebürtiger Schwabe und da spricht man sowieso immer einen Ticken schneller. Von dem her ist es ja auch so, dass wir das immer zügiger aussprechen und deswegen hatte ich da eigentlich nie Probleme mit. Ja, so richtig gelernt habe ich es nicht. Hat noch nie einer gesagt, bin ich ehrlich, aber man hört sich ja auch immer viel ab.
Ja, ich habe einmal ein Sommerturnier übertragen im ersten FC Magdeburg damals, also weiß ich noch Magdeburg. Da ging es aber sofort schon los bei den ostdeutschen Hörern. Ist Magdeburg, also ja, es ist denen wichtig. Das ist wie St. Pauli. Das sind nicht Piet Paulianer, sondern es sind die St. Paulianer. Und Bernd Nerik hat über 100 Spiele für St. Pauli gemacht. Deutscher Meister geworden mit dem VfL Stuttgart als Schwabe, wollen wir nicht vergessen. Aber ich glaube, Hochzeit auch, nicht nur Fürth, sondern auch FC St. Pauli. Und das, was wir alles gerade positiv für Magdeburg gesagt haben, können wir auch umdrehen ins Negative, sondern es hat alles bei St. Pauli nicht funktioniert. Ja, alles nicht funktioniert oder gab es auch da einen Punkt, wo du sagst, also da war mir klar, jetzt geht das nichts mehr.
Ja, also ich mag es immer nicht, dann als Externer so über Details zu sprechen und da irgendwie zu sagen, das hat nicht funktioniert, das war schlecht, weil man kennt einfach die Internas und die Beweggründe nicht zu einzelnen Entscheidungen. Fakt ist, man muss aber sagen, natürlich überwiegt das Negative durch den Abstieg jetzt, aber St. Pauli hat letztes Jahr eine gute Saison gespielt, sie haben die Klasse gehalten. Das hatte damals auch keiner gedacht als Neuling nach vielen, vielen Jahren in der zweiten Liga. Und jetzt ist es halt leider so gekommen, dass es nicht gereicht hat. Warum das so ist, das will ich jetzt gar nicht bewerten. Fakt ist, wenn man dann natürlich ja von außen betrachtet, die letzten Wochen dann sieht, wenn es ans Eingemachte geht und du aus 10 oder 11 Spielen dann nur noch 3 Punkte holst und dann natürlich auch gegen direkte Kontrahenten um den Abstieg die Spiele verlierst. Und da muss man ganz klar sagen, für mich war der Knackpunkt das 0-2 in Heidenheim, wo ich gesagt habe, jetzt wird es ganz, 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 ganz schwer, die Liga zu halten. Das sind dann für mich die Ergebnisse, die am Ende stehen und die ausschlaggebend dafür sind, dass es jetzt zu Ende geht. Aber deswegen ist nicht alles schlecht und man muss das immer differenziert betrachten.
Ja, das scheinen ja auch die Verantwortlichen zu machen, denn Alexander Blessin steht keineswegs vor der Abberufung, sondern man ist wohl überzeugt und sagt, mit dem machen wir weiter, dann kommen wir wieder hoch mit ihm. Das ist ja auch nicht so ganz verkehrt. Bernd Nerik, dein Job fängt an, du bist im Auto unterwegs. Wer ist der nächste Neuzugang? Wo fährst du hin? Wen holst du gerade?
Das sind Internas, da sprechen wir nicht drüber. Das wird dann im Endeffekt, wenn es wirklich bereit ist und fix ist, dann wird man das auch lesen. Aber wie gesagt, das sind auch nicht immer Gespräche, die jetzt schon zu Vertragsgesprächen oder Abschlüssen da sind, sondern das sind einfach auch mal verschiedene Gespräche mit Beratern, dass man einfach sich grundsätzlich drüber unterhält, welche Positionen sind noch vakant, wo suchen wir noch und wenn sie Ideen haben, dass es
genau, das sind immer so verschiedene Gespräche und Themen. Also ja, da wird es nicht immer gleich final.
Ja, wenn es so leicht wäre. Ne? Ich rufe mal eben an, dann sagt er zu und dann komme ich vorbei und dann machen wir Unterschrift. Nee, da sind viele Gespräche, zumal eben so ein Spielerberater auch noch dazwischen sitzt und sagt, den zocke ich dann nochmal ein bisschen ab, den Bernd.
Genau, leicht. Und das ist ja immer das eine, unser Wunsch, unsere Vorstellung, aber genau das hat ein Spieler natürlich auch. Er hat dann auch Prioritäten, er hat Wünsche, er hat Vorstellungen. Die anderen Vereine, die schlafen auch nicht. Dementsprechend muss man dann schon argumentativ gut drauf sein und die Spieler dann auch letztendlich von dem Projekt Magdeburg zu überzeugen. Ne?
So gesehen fällt mir gerade ein, fällt eigentlich deine Spielerkarriere mit über 300 Spiele, die du da in Bundesliga, zweite Liga gemacht hast, eigentlich sehr schön in deinen Bereich rein, weil du als Spieler ja genau weißt, wie du gedacht hast und jetzt auf der anderen Seite vom Schreibtisch sitzt und genau weißt, was macht der Spieler, was will er, was zockt er, welche Aussage ist wichtig, worauf muss ich achten, auf welches Wort. Hilft dir das, dass du selber ja diese Spielerrolle viele, viele Jahre ausgefüllt hast?
Ja, natürlich. Es hilft mir extrem, weil ich natürlich die Denkweise als Spieler weiß. Ich habe jetzt natürlich auch die Denkweise als Offizieller, welche Wünsche und welche Ausrichtung man hat. Und das alles kombiniert dann mit den anderen Personen, mit den Trainern, das ist dann schon eine Diskussionskultur, wo jeder seine Stärken und Erfahrungen einbringen kann. Und das hilft natürlich in dem alltäglichen Geschäft, ne? Auch auf Argumente des Beraters oder des Spielers auch mal einzugehen und darüber zu sprechen. Und das ist dann natürlich dann schon auch ein großes Plus, wenn die Spieler gegenüber dem Berater auch wissen, okay, das ist jetzt nicht nur irgendwie erzählt, sondern er hat genau die Themen alle durchgemacht und miterlebt. Und dementsprechend ist das schon hilfreich.
Das kann ich mir gut vorstellen. Jetzt haben wir gar nicht mehr, Erik, über den dritten Verein gesprochen. Spielverein Greuther Fürth, mit dem bist du aufgestiegen. In die Bundesliga, hast die Bundesliga gespielt mit dem Kleeblatt. Auch das wichtig, das Kleeblatt, nicht die Kleeblätter. Das sind dann wieder die Oberhausen, das sind wieder ein paar andere. Die sind also auch drin geblieben. Also bei zwei Augen sind zwei am Freuen und eins am Weinen. Also du bist so ein Sonderfall mit drei Augen auf einmal. Also Fürth zufrieden.
Ja, die Ansprüche waren sicherlich auch ein paar andere, aber am Ende ist man dann froh, dass es dann doch noch so glimpflich ausgegangen ist. Ja, auch da ist es so, da ist in Fürth dann natürlich schon auch das Thema, dass man vermehrt auf junge Spieler auch setzt, auf Potenzial setzt. Es hat jahrelang immer gut funktioniert, man war immer erfolgreich, man hat damals auch Bundesliga gespielt, danach auch nochmal aufgestiegen, nochmal Bundesliga gespielt nach unserer Zeit. Ja, und jetzt haben halt verschiedene Rädchen nicht gegriffen, ne? Und man, wie wir es vorhin hatten, man kann sich immer eine Strategie hinlegen und man kann Spieler bewerten und kann sagen, die passen zu uns und das passt auch leistungstechnisch. Am Ende gehört dann immer mehr dazu, ne? Wie ist die Verbindung vom Spieler zum Trainerteam mit der Mannschaft? Fühlte sich der Spieler am Ende des Tages auch wohl in der Stadt, im Verein, in der Umgebung? Das sind viele, viele Punkte, die zusammenkommen und die irgendwo immer passen müssen, damit am Ende dann wirklich auch die Leistung auch auf den Platz kommt, um dann erfolgreich zu sein. Und das ist halt die Praxis am Ende des Tages. Und dementsprechend muss man einfach mit Höhen und Tiefen arbeiten. Und jetzt kann man wieder ins Phrasenschwein einzahlen und sagen, aus solchen Negativerlebnissen kann man viel rausziehen, wenn man es gut analysiert und angeht, kann das einem Verein und einer Mannschaft und einem Trainerteam im Nachgang auch immer helfen.
Was meinst du? Rot-Weiß Essen als Gegnerrelegation? Machbar?
Ja, das ist immer die Diskussion. Normalerweise sagt man, muss machbar sein, weil man als Zweitligist vermeintlich die Rolle inne hat, des Favoriten. Aber es ist halt dann trotzdem auch immer so, dass man kein riesengroßes Selbstvertrauen hat aufgrund der negativen Saison. Und Essen wiederum, ja. Die haben es natürlich in den letzten Wochen auch, sage ich mal, mehr verspielt als letztendlich jetzt gewonnen. Aber auch die sind jetzt auf einer Euphoriewelle, dass sie die Relegation geschafft haben. Und demzufolge, glaube ich, ist es ein Aufeinandertreffen 50-50.
Tja, mal schauen, wer sich da.
Und ja, mal gucken, was da passiert. Es ist natürlich in Essen ist eine absolute Wucht, da wird absolute Euphorie herrschen. Deswegen muss man dem auch erstmal standhalten als Greuther Fürth. Aber das sind ähnlich, ich sage es immer, ähnlich wie Pokalspiele. Das sind zwei Spiele oder ein Spiel, wo man einfach ja, performen muss. Und das sind einfach die K.O.-Spiele, ne? In der Saison kann man viel retten. Das kannst du halt im Endeffekt bei diesen Spielen nicht. Weil wenn du das erste Spiel vergeigst, dann wird es ganz, ganz schwierig,
Tja,
das wieder zu retten.
einmal über den Ball getreten, Gegentor, Feierabend. Gibt es genug Beispiele? Bernd Nerik, vielen, vielen Dank, dass du Zeit hattest. Wünsche dir viel Erfolg für die nächsten Aufgaben, die du hast. Urlaub könnte ich mir vorstellen im September. Der Vorteil für dich, 3 Wochen Länderspielpause. Da kannst du durchatmen.
Das stimmt. Ich bedanke mich auch für das Gespräch und ja, bis ganz bald, hoffentlich wieder.
Würde mich freuen. Dankeschön, Bernd-Erik.
Jawohl. Danke. Tschüss.
Dankeschön, Bernd-Erik. Viel, viel Kraft für deine Aufgaben, die jetzt anstehen. Viel Erfolg natürlich, dass du die richtige Mannschaft zusammenstellst, damit Patrick Sander und der 1. FC Magdeburg in der kommenden Saison ganz entspannt den Klassenerhalt feiern können. Recht früh, gerne schon am vorletzten Spieltag oder noch viel früher. Ja, wer weiß, vielleicht hat der Bernd so ein gutes Händchen gehabt bei der Zusammenstellung, dass man sagt, wie Abstiegssorgen, wir spielen oben mit, ist nicht verboten. Dankeschön, Bernd-Erik. Das war dann die heutige Folge von Bosses Bundesliga-Blog. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Nächsten Donnerstag geht's weiter mit der nächsten Folge von BBB, von Bosses Bundesliga-Blog. Dankeschön fürs Zuhören, wünsche euch ein erfolgreiches Wochenende. Dankeschön und tschüss, sagt Ralf Bosse.
Michael Schumacher war jahrzehntelang einer der sichtbarsten Menschen der Welt. 7-facher Formel-1-Weltmeister, Nationalheld, globale Ikone. Und doch nach einem Skiunfall 2013 verschwindet er fast vollständig aus der Öffentlichkeit. Und genau da beginnt unser aktueller Fall. Reporter belagern seine Klinik. Ein Journalist soll sich als Priester verkleidet haben. Später wird sogar Schumachers Krankenakte gestohlen und zum Verkauf angeboten. Aber Tatort Sport erzählt diesmal keinen klassischen True-Crime-Fall, sondern die Geschichte einer medialen Obsession. Warum glauben Millionen Menschen bis heute ein Recht auf Antworten in Sachen Schumacher zu haben? Und wann wird Anteilnahme eigentlich zur Übergriffigkeit? Ich bin Malte Asmus und bei Tatort Sport in der aktuellsten Folge ermittle ich im Fall Michael Schumacher, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.